So, ich möchte die kleine Schar der Devotees begrüßen. Und natürlich und über ein paar Grundsätze des Krishna-Bewusstseins sprechen, von denen ich hoffe, dass sie relevant sind für euch alle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita bekommt Arjuna einen schweren Zweifel darin, ob er bei der Ausübung seines Krishna-Bewusstseins eigentlich Erfolg haben könnte. Und während er diesen Zweifel von Krishna beantwortet bekommt, werden ein paar sehr, sehr wichtige Punkte von Krishna gemacht, die uns alle helfen können, Fortschritte in unserem Krishna-Bewusstsein zu machen. Arjuna stellt im 37. Text seinen Zweifel so: O Krishna, was ist die Bestimmung eines Transzendentalisten, der nicht erfolgreich ist, der am Anfang den Vorgang der Selbstverwirklichung mit Glauben aufnimmt, ihn später jedoch aufgrund seiner Weltzugewandtheit wieder verlässt und daher die Vollkommenheit der Mystik nicht erreicht? Frage bezieht sich also auf jemanden, der mit dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins beginnt, aber dann wieder zu Fall kommt aufgrund von irgendwelchen materiellen Plänen oder Hoffnungen oder schlichtweg Anhaftungen. O starkarmiger Krishna, ist ein solcher Mensch, der vom Pfad der Transzendenz abirrt, nicht sowohl des spirituellen als auch des materiellen Erfolges beraubt? Und wird er nicht wie eine zerrissene Wolke vergehen, haltlos in jeder Beziehung? Das ist eine sehr kritische Frage. Ich möchte diese Frage, die Arjuna Krishna stellt, mal ein bisschen ausbreiten und für den kleinen Kreis zugänglich machen. Wer sagt euch, dass ihr erfolgreich werdet im Krishna-Bewusstsein? Ihr gebt jetzt die beste Zeit eures Lebens dafür. Ihr könntet jetzt in die Volksarmee eintreten und könntet dann nach einer gewissen Zeit General werden oder Generälin. Ja, ihr könntet jetzt Prokurist werden, ja, ordentlich studieren. Aber stattdessen beschäftigt ihr euch mit der Bhagavad Gita, wo ihr doch gar nicht wisst, dass ihr letztendlich erfolgreich werdet. Ihr werdet dann weder im spirituellen Leben etwas sein, und im materiellen Leben kein Prokurist und kein Generalbevollmächtigter der Staatsarmee. Das ist die Frage. Jetzt wird das hier durchdiskutiert. Seid ihr nicht wie eine zerrissene Wolke, haltlos in jeder Beziehung, der Auswurf der Gesellschaft? Das ist jetzt ein bisschen knistern, ein bisschen spannend. Das ist mein Zweifel, O Krishna. Und ich bitte dich, ihn völlig zu beseitigen. Außer dir gibt es niemanden, der diesen Zweifel zerschlagen kann. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: O Sohn Pritas, ein Transzendentalist, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht, wird weder in dieser Welt noch in der spirituellen Welt Vernichtung erleiden. Wer Gutes tut, mein Freund, wird niemals vom Schlechten beseitigt. Mit anderen Worten, Krishna sagt, dass die Tätigkeiten des spirituellen Lebens von ewiger Natur sind und schon ein klein wenig Erfolg, auch wenn man den Erfolg nicht zum ganzen Erfolg bringt, geht einem niemals verloren. Die Welt spricht darüber, ob sich der DDR-Kurs so halten kann, und einige schlaue Leute sagen, dass die DDR ab 1. Januar einen Haken schlagen wird, mit dem sie die ganzen Börsenspekulanten des Westens im Staub zurücklassen lässt. Die kaufen jetzt nämlich wie besetzten Ostmark auf. Dann wird aber am 1. Januar, so geht ein Gerücht, einfach die neu gedruckt. Und die ganze Ostmark ist nichts mehr wert. Wenn jetzt jedoch ein Börsenspekulant seine Spekulation in Gold eintauschen würde und Gold haben würde, so hätte er einen beständigen Wert, der verschiedene Wirtschaftskrisen und so weiter überlebt. So, dieses ist ein guter Vergleich. Wenn jemand auf das spirituelle Konto sozusagen einbezahlt, spirituellen Tätigkeiten ausführt, dann wird das jedes kleinste bisschen, was er tut, sozusagen Währung in Gold sein, das heißt beständig bleiben. Selbst wenn solch ein Mensch, der einmal glückbringenden Tätigkeiten nachgegangen ist und dann wieder in den Schlamm des materiellen Daseins zurückfällt, selbst wenn das eintreten sollte, wird solch ein Mensch niemals mit Verlust zu rechnen haben. Alles, was er tut, jeden einzelnen Hare Krishna Mahamantra, jeden einzelnen Dienst, den er getan hat für Krishna, und sei es Kohle schaufeln, um ein Zentrum zu erhalten, wird erhalten bleiben auf der transzendentalen Ebene. Selbst wenn sich auf der materiellen Ebene Änderungen einstellen mögen, wird doch der Service, der da ist, erhalten bleiben, wie Goldwährung sozusagen. Während ein Mensch, der im materiellen Leben Vollkommenheit erlangt hat, immer wieder durch den unsicheren Faktor der materiellen Natur leiden muss und mit dem Verlust von allem rechnen muss. Spätestens zur Zeit des Todes wird alles, was wir getan haben, grausam entwertet werden. Also ich hatte das Beispiel vom 1. Januar und dieses möglichen Schachzuges erwähnt. Dieser Schachzug, wo wir alles, was wir eingesetzt haben, je verlieren wird zur Zeitpunkt des Todes auftreten. Doch Krishna sagt, wer sich mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt hat, wer ein Gutes getan hat, wird niemals Schlechtes erleiden. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wird gesagt, was mit dem Yogi geschieht, der zu Fall kommt. Nach vielen, vielen Jahren oder er, das heißt derjenige, der nach langer Ausübung von Yoga gescheitert ist, wird in einer Familie von Transzendentalisten geboren, die zweifelsohne große Weisheit besitzen. Wahrlich, eine solche Geburt ist sehr selten in dieser Welt. Also jemand, der zu Fall kommt, hat zwei mögliche Bestimmungen, die er erreicht. Derjenige, der starke materielle Wünsche hat, wird erfahren können, wie ihm diese materiellen Wünsche alle erfüllt werden, auf den höheren himmlischen Planeten, wo es viel bessere Möglichkeiten zum Genuss gibt, selbst als in Westdeutschland. Oder in Amerika. So, danach denn, nachdem er sich praktisch völlig seine Wünsche erfüllt hat, nimmt er Geburt in einer Familie rechtschaffener Menschen oder in einer reichen aristokratischen Familie. Und derjenige, der nicht so starke materielle Wünsche hatte, der nur kurz zu Fall gekommen ist, er wird sofort in die Familie von Transzendentalisten geboren, die zweifelsohne große Weisheit besitzen. Wahrlich, eine solche Geburt ist sehr selten in dieser Welt. Solche von euch, die schon Gäste waren, haben den kleinen Beamer gesehen. Ich glaube, keiner von euch. Hast du den kleinen Beamer gesehen? Hast du ihn mal in Aktion gesehen, wie er beim Kirtan getanzt hat?
Nein.
Noch nicht. Das ist ein kleiner Junge in unserem Zentrum. Wie alt bist du jetzt?
Ich glaube,
11 schon. Der ist 2,5 Jahre alt. Wenn der Kirtan hört, dann kann ihn niemand mehr halten, außer der Schlaf. Ja, aber wenn er ausgeschlafen hat, dann kommt er sofort herbeigerannt, hebt die Hände in die Luft und tut strahlend zum Kirtan dazu tanzen. Der ist spontan angezogen.
Ich habe einmal ein Programm gegeben in Hamburg auf einem Hausboot, wo mehrere Mitglieder der grünen Politiker gegenwärtig waren. Und Beamer war auch da. Und ich habe also Kehrtan gemacht und plötzlich steht der Beamer auf und fängt an zu tanzen. Und die ganze Atmosphäre verändert sich, weil all die Leute, die dieses Kind sehen und Beamer springt, läuft wie von der Tarantel gestochen, zielstrebig auf die Zuhörer zu und fordert sie auf, mitzusingen mit beiden Armen und legt ein Charisma an den Tag, das eine Mischung von Matalia Jackson und Mick Jagger entspricht ungefähr. Und er bringt die Atmosphäre. Ich habe ihn auch gesehen, wie er einmal in Heidelberg ein ganzes Sonntagsfest auf den Kopf gestellt hat, indem er einfach anfing zu tanzen und die Devotees haben gleich mitgetanzt. Wir sehen, das ist ein Transzendentalist, wahrscheinlich ein gescheiterter Yogi aus einem vorangegangenen Leben, der, weil er diese spirituellen Tätigkeiten nachgegangen ist, diesen glückverheißenden spirituellen Tätigkeiten, im nächsten Leben gleich in der Familie von Gottgeweihten geboren worden ist und gleich dort wieder anfing, wo er im letzten Leben aufgehört hat. Und der praktisch schon, der ist jetzt 2,5 Jahre alt, aber wir können sicherlich sagen, dass er in seinem Krishna-Bewusstsein vielleicht 60 Jahre alt ist oder so, praktisch ein gescheiterter Yogi, der aus einem vorangegangenen Leben einfach weitermacht. So, das ist ein Yoga Brashta, nennt man das in Sanskrit. Jemand, der den Pfad des Yogas weitergeht. Viele Devotees sind solche raren Persönlichkeiten, die man sonst kaum wieder treffen kann. Ihr habt vielleicht mal gesehen, wenn ihr Devotees seht, sofort, wenn man sie sieht, spürt man, hier kommt eine große Persönlichkeit, die ist den Hauseingang herein. Mir geht es also sehr oft so, dass bestimmte Devotees, die man sieht, da verschlägt einem fast den Atem. Man kann sehen, das sind sehr, sehr reife Seelen, die nach vielen Geburten und Toden, wo sie sich um Weisheit bemüht haben, letztendlich zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind und die in diesem Leben die spirituelle Vollkommenheit erlangen kann. Wenn er in einer solchen Familie Prabhupada sagt hier, die Geburt in einer Familie von Yogis oder Gottgeweihten, die alle große Weisheit besitzen, wird hier gepriesen, weil das Kind, das in einer solchen Familie geboren wird, gleich vom Beginn seines Lebens an spirituelle Führung bekommt. Das ist besonders bei den Acharyas oder Goswami-Familien der Fall. Durch die Gnade des Herrn gibt es immer noch Familien, die Generation für Generation Transzendentalisten hervorbringen. Und es ist zweifellos ein großes Glück, in solchen Familien geboren zu werden. Glücklicherweise hatten sowohl unser spiritueller Meister, Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktisiddhanta, das war die Goswami Maharaj, als auch unsere Wenigkeit, Prabhupada spricht von sich, durch die Gnade des Herrn die Gelegenheit, in solchen Familien geboren zu werden. Und beide wurden wir von Anbeginn unseres Lebens im hingebungsvollen Dienst des Herrn geschult. Später trafen wir uns aufgrund der Fügung des transzendentalen Systems. Hier gibt uns Prabhupada also einen Hinweis darauf, wie, dass er selber eine Geburt genommen hat, wo er von Anbeginn seines Lebens im spirituellen Wissen geschult wurde. Wer in einer solchen Familie geboren wird, erweckt das göttliche Bewusstsein seines vorherigen Lebens wieder und versucht, weiteren Fortschritt zu machen, um vollständigen Erfolg zu erreichen. Kraft des göttlichen Bewusstseins seines vorherigen Lebens fühlt er sich von selbst, sogar wenn er nicht danach strebt, zu den Prinzipien des Yoga hingezogen. Ein solcher wissbegieriger Transzendentalist steht immer über den rituellen Prinzipien der Schriften. Und wenn sich der Yogi ernsthaft bemüht, weiteren das ist auch in jedem Einzelnen von euch der Fall. Ihr seid geboren worden aus schlechten Samen, also sagen wir mal, größtenfalls haben wir Geburt genommen, nicht gerade unter Voraussetzungen, die im Spiritual waren. Unsere Eltern haben voraussichtlich nicht, während sie sich in der Zeugung beschäftigten, ein großes spirituelles Bewusstsein gehabt. Jedenfalls kann ich das bei meinen Eltern mit großer Sicherheit nicht sagen. Nicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, sie wurden erst nach der Geburt meines jüngsten Bruders ein wenig interessiert an spirituellen Dingen. Es heißt nun jedoch, dass zur Zeit der Zeugung das Bewusstsein von Mann und Frau entscheidend sind, was für eine Art Seele angezogen wird und dann in der Vereinigung in den Schoß der Mutter gelangt. Dieses Bewusstsein ist von ausgesprochener Wichtigkeit dabei. So trotzdem, obwohl wir vielleicht nicht davon ausgehen können, dass wir in einer spirituellen orientierten Familie Geburt genommen sind, haben wir uns doch irgendwann alle ganz von selbst zu spirituellen Dingen hingezogen gefühlt. Ich weiß von mir selber, dass ich, als ich sehr, sehr jung war, 10 Jahre, also ein bisschen jünger noch als du, wie heißt dein Name?
Nico.
Als Nico. Dass ich da geträumt habe von indischen Tempeln, in denen ich lebte und Sanskrit-Verse vortrug und sang und so weiter. Da kam plötzlich die Erinnerung an ein vorangegangenes Leben mit spirituellen Dingen auf. Wie wäre es zu erklären, dass man sonst im spirituellen Leben so vertieft wäre? Oder bei euch selber? Wie ist es zu erklären, dass ihr nicht wie 99,9% eurer Zeitgenossen mit der Weinflasche durch das Brandenburger Tor gegangen sind, sondern mit dem Hare Krishna Mahamantra im Reisegepäck? Da ist eine Anziehung da, die durch mehrere Leben langsam hervorgehoben wurde. Wenn sich der Yogi dann ernsthaft bemüht, weiteren Fortschritt zu machen und von allen Verunreinigungen reingewaschen wird, dann erlangt er nach vielen, vielen Geburten der Vorbereitung die Vollkommenheit und erreicht so das letzte Ziel. Diese Sektion der Bhagavad Gita wird abgeschlossen, indem Krishna diesen Transzendentalisten lobt. Ein Yogi ist größer als ein Asket, größer als ein Empiriker. Das ist jemand, der durch intellektuelle Spekulation sich weiter bemüht. Und größer noch als ein fruchtbringender Arbeiter. Deshalb, O Arjuna, sei unter allen Umständen ein Yogi. Und von allen Yogis ist derjenige, der großen Glauben besitzt und immer in mir weilt, immer an mich denkt und mir transzendentalen, liebevollen Dienst darbringt, am engsten mit mir in Yoga vereint. Und er ist der Höchste von allen. Das ist meine Meinung. So, ihr seht hier einen ganz wichtigen Punkt. Wer es nachlesen möchte, wir haben gelesen im 6. Kapitel der Bhagavad Gita von Vers 37 an. Also ich möchte jeden bitten, heute Abend das nochmal für sich zu Hause durchzulesen, denn es ist von entscheidender Wichtigkeit, inwiefern es euch gelingt, euch mit großem Vertrauen und großer Überzeugung auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins weiterzubewegen. Es gibt also nichts zu verlieren. Selbst dann, wenn wir, wovon wir nicht ausgehen wollen, zu Fall kommen, ist doch jede Bemühung, die wir getan haben, von einem ewigen Nutzen. Weiter haben wir gelernt aus diesem Text, dass wir alle als unsterbliche Seele, als Durchgangsreisende durch die verschiedenen Lebensumstände und verschiedenen Geburten, jetzt da wir uns mit Krishna-Bewusstsein so intensiv auseinandersetzen, davon ausgehen können, dass wir alle schon in einem vorhergehenden Leben Kontakt hatten mit eben diesem Krishna-Bewusstsein. In diesem Zusammenhang möchte ich euch nochmal alle darauf aufmerksam machen, dass wir alle in unserem Leben das erfahren, was wir in einem vorangegangenen Leben bereits angeregt haben durch karmische Tätigkeiten. Durch karmische Tätigkeiten werden im Herzen Samen gelegt, die in diesem und im zukünftigen Leben aufgehen. Srila Prabhupada hat über John Lennon einmal gesagt, dass er wüsste, wer John Lennon, das ist ein Gründungsmitglied der Beatles, in seinem vorangegangenen Leben gewesen war. Und zwar war er ein reicher Musiker aus Kalkutta, der sehr wohltätig war, aber dann irgendwann einmal recht sinnvoll lebte. Nun, aufgrund seines Karmas, das heißt seiner guten Tätigkeiten, wurde er im darauffolgenden Leben in der Lennon-Familie geboren und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, als praktisch die Zeit richtig war, wurde er, ich kenne noch den Club, wo er aufgetreten ist, das erste Mal, weil ich da auch mich oft bewegte, als Kind mit dem Star Club in Hamburg, da kam er dann rein und von da aus wurde praktisch dieser Same der vorangegangenen guten Tätigkeiten manifestiert und kam zum Ausbruch, sodass er sehr entscheidend damit beschäftigt, ein sehr einflussreicher und auch wohlhabender Mann in der Gesellschaft der 60er wurde, 60er und 70er. Fabulos, fabulous rich, wie man sagte, in mirakulöser Weise reich. Wir alle sind solche ewigen kosmischen Wanderer. Es gab vor einiger Zeit eine beliebte Serie im amerikanischen Fernsehen, Die kleinen Gangster. Hat sie jemand von euch gesehen? Ist ja nicht wichtig. Da wurde also so ein kleiner Gangster gezeigt, ein Lilliputaner war das. Was der tat, ist, der ging der ließ sich in einem Wagen in einen Park rollen, wo die betuchten Ladies der Nachbarschaft gingen. Und er hatte dann so ein drittes kleines Häubchen, so ein Babyhäubchen, nicht nur so, also ein Sonnenschirmhäubchen. So, wenn dann eine reiche, dann weinte er mitleidserreißend. Und dann kam eine reiche Frau vorbei und sagte: Oh, du süßes Kind, vernachlässigt von deiner Mutter. Und dann nahm er so seinen Totschläger raus und haute ihr hinter die Ohrwurzel, woraufhin sie seufzend in Ohnmacht fiel. Und dann sprang er schnell aus seinem kleinen Wagen heraus und stahl ihr Portemonnaie und lief dann weg. Das war in einer Ausgabe dieser Serie zu sehen. So, dieser Kleine schien für die Lady völlig unschuldig zu sein. Süß und geradezu anziehend. Doch er hatte es im wahrsten Sinne des Wortes faustdick hinter den Ohren, denn er war ein Gangster. Er hatte vorher schon viel getan. So, jeder einzelne von uns ist so ein kleiner Lilliputaner in die. Wir haben bereits vor unserem jetzigen Dasein viel getan. Wir sind nicht unschuldig. Es sieht so aus, dass ein Kind, dass wir unschuldig sind für die Umstände, in die wir geboren sind. Es sieht viel, manchmal wird die Frage erhoben, warum musste dieses kleine Kind im Verkehr niedergefahren werden? Das liegt daran, dass das kleine Kind eben kein kleines Kind ist, sondern davor schon etwas getan hat, was jetzt als karmische Saat aufgegangen ist. Es geht entweder als gute karmische Saat auf oder als schlechte karmische Saat. So, wenn wir jetzt die einzigartige Möglichkeit haben, auf dem Pfad des spirituellen Lebens zu gehen, sollten wir uns mit großer Konsequenz bemühen und unsere einmalige Chance zu schätzen wissen. Wir sollten nicht Tätigkeiten tun, die uns degradieren und wieder herabbringen vom Pfad des spirituellen Lebens. Wir sollten stattdessen die einzigartige Möglichkeit ergreifen, in diesem Leben die Vollkommenheit zu erreichen. wir sollten nicht einen weiteren Umgang, wie soll ich mich ausdrücken, eine Detour, einen Umweg riskieren. Wenn wir hören, oh, das, was ich tue im Krishna-Bewusstsein, wird niemals verloren sein, sondern mich immer begleiten, sollte uns das nicht zur Schlussfolgerung führen, oh, jetzt mache ich eins drauf, ich kriege jetzt 100 Mark Begrüßungsgeld ab 1. Januar und dann werde ich mal zeigen, was ich für materielle Wünsche habe. Nicht? Nein, wir sollten nicht diese fälschliche Schlussfolgerung ziehen, sondern stattdessen uns mit großem Entschluss auf den Vorrang des Krishna-Bewusstseins bemühen. Wir haben jetzt diese Chance, verpasst sie nicht, sondern wacht auf von der Versklavung durch das falsche Ego. Das falsche Ego wird uns immer wieder dazu führen, uns in Tätigkeiten zu beschäftigen, die uns degradieren. Selbst wenn wir schon einige Zeit auf dem vom Krishna-Bewusstsein wissen, wir sind alle so junge Transzendentalisten, also in diesem Leben junge Transzendentalisten, selbst wenn wir da schon einiges wissen, aber auch immer, wenn man langwierig oder lange im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, muss man doch immer dafür sorgen, dass das falsche Ego still bleibt. Bhaktivinoda Thakur erklärt, dass das falsche Ego im Menschen total im menschlichen Dasein völlig irrig ist. Das falsche Ego eines Grashalmes, sagt Bhaktivinoda Thakur, ist natürlicher als das falsche Ego eines Menschen. Denn der Grashalm, der identifiziert sich nur mit diesem kleinen Halm, unbedeutender Zellulose mit grünem Farbstoff. Der Mensch jedoch, und sonst ist er ganz bescheiden, der Mensch jedoch identifiziert sich mit einem Konglomerat, eine Zusammensetzung, die 1,80 Meter groß ist und aus stinkender Materie besteht. Stinkender oder unschöner Materie. Wenn die Haut aufgeritzt ist, ist das schon das Blut, die Zellgewebe, der Eiter, der Schleim und natürlich tiefer noch der Kot und der Urin sichtbar. So, nicht nur, dass es sich mit diesem Körper identifiziert, die spirituelle Seele, sondern mit dem, was dieser Körper in dieser Welt darstellt, nämlich der Körper eines Königs, der Körper eines Honeys, also Honeckers, der Körper eines, wie haben wir jetzt gelesen, dieses Cherensko oder so. Ja, yes, genau. Der. Nicht? Und so viel Abscheulichkeiten tut. Wie heißt er nochmal?
Ceausescu.
Wie Ciao-Ciao. Ja, ja. Der hat sich feiern lassen als der wohlgeborene Sohn, der liebste Sohn Rumäniens.
Ja.
Nicht? Und hat da Abscheulichkeiten getan. Massengräber sind jetzt aufgedeckt worden von Leuten, die ihm in der letzten Phase widersprochen haben und die er grausam durch seine Gestapo umbringen ließ. Was für ein unglaubliches falsches Ego. Er ist eine kleine spirituelle Seele, ewiges Teil Gottes, aber er ist so tief in die Falschheit reingelaufen, tiefer noch als der Grashalm, der sich nur mit diesem kleinen Zellulose. Das ist noch schlimmer dran als ein Krasser. So stark kann das falsche Ego werden, dass es als Schau-Schau-Schau-Schau-Schau-Schau-Schau-Schau einen dazu führt, abscheuliche Tätigkeiten auszuführen, nur um des falschen Egos willen. Das ist ein großes Hindernis für einen Menschen im spirituellen Leben und deswegen ein falsches Ego zu entwickeln, sich als der Kontrollierende und der Bestimmende und der Zusagende zu sehen. Deswegen sagt Lord Chaitanya, er hat uns nur 8 Verse hinterlassen, in denen er die wichtigsten Punkte seiner Lehre reingebracht hat. Und in dem 3. Vers sagt er, Trinada Pisunice no, Sunice na talor iva, Sunice na, talor iva, Sahishmana. Amanina Amanadena Kirtanina Kirtania Sadahari. Man soll sich niedriger dünken als das Stroh in der Gasse. Stell euch mal ein Stroh in der Gasse vor, was da liegt. Vor sich die Unendlichkeit der Straße aus der Perspektive stellt sich das so dar. Man soll sich noch niedriger dünken
seine spirituelle Seele, die in diesem Ozean von Materie gebunden ist an eine Zusammensammlung von Materie, nämlich diesen einen Körper, der im Passport als Holger Robinsko auftritt oder als Sibylle Tunichtgut. Diese Materie, die auftaucht und registriert ist in den Büchern unwissender Menschen, mit der identifiziert sich die spirituelle Seele. Aber sie muss herunterkommen von dieser falschen Identifikation und sich noch niedriger bringen als der Stroh in der Gasse. Duldsamer als ein Baum. Wir sollten Duldsamkeit praktizieren, wenn wir nicht geehrt werden. Oder der Baum ist so ein gutes Beispiel. Er steht da in der Kälte, jemand pickelt auf ihn drauf, seinen alkoholverseuchten Urin. Der Hund kommt vorbei und bellt ihn an. In welche Leute die Schuldliteratur drucken, fällen ihn nicht. Der Baum ist tolerant, duldsam, wird sich nie, macht nie eine Demonstration. Kann er nicht. So duldsam soll der Mensch in diesem spirituellen, auf dem spirituellen Pfad sein. Wie ein winzig kleiner Baum sollen wir uns führen, beugen. Und bereit sein, anderen Respekt zu erweisen, ohne Selbstrespekt für uns entgegenzunehmen. Dann sind wir in der Lage, mit großer Intensität und großem Gewinn den Vorgang zu praktizieren, der uns befreit von unserer materiellen Existenz, nämlich das Singen und das Chanten der Heiligen Namen. Heute hatte ich mit einem lieben Freund und Gast gesprochen und hatte festgestellt, ich brauche, glaube ich, eine bestimmte Einstellung, wenn ich den Hare Krishna Mantra chante. Jetzt hier ist sie nicht eingebildet und nicht hochmütig, sondern demütig sein, denn wir haben allen Grund dazu. Wir sind sehr klein, winzige Teile Gottes, die aber sich in unglaublich aufgebläht haben in eine in der Welt der Illusion mit dem falschen Ego. So, Krishna-Bewusstsein ist solch eine schöne Sache, dass wir diese Haltung automatisch bekommen, wenn wir in der Gemeinschaft von Gottgeweihten leben und dort spirituelles Leben ausführen. Wir werden, wenn wir unsere Augen ein wenig öffnen, merken, dass es viel größere Seelen gibt, als wir sind, selbst in unseren kühnsten Vorstellungen. Und wir werden somit eine große Wertschätzung bekommen für das Leben eines Transzendentalisten. Aber hier müssen wir ansetzen, wenn wir in diesem Leben zurück zu Krishna gehen können. Wir müssen das falsche Ego abbauen. Und hier möchte ich zum Schluss eine wichtige Geschichte erzählen, die diesen Punkt. Lama, die Geschichte ist ein bisschen lang, wollte noch mehr sagen. Die Geschichte dauert zu lange. Also wir haben als dritten philosophischen Punkt möchte ich heute Abend sagen, wir haben hier in der DDR eine großartige Möglichkeit und wenn wir uns bemühen im Krishna-Bewusstsein, werden wir diese Möglichkeit sehr gut nutzen können. Es ist so, dass sich die Gesellschaft in der DDR, wie wohl kaum eine andere der Ostblockstaaten, innerhalb kürzester Zeit stark verändern wird. Dann fällt das auf, wenn man durch die Grenzen kommt, dass die jetzt sich schon völlig verändert haben, die Beamten dort. Aber da werden wertemäßig viel sich verändern, dass viel Nachholbedarf, auch was spirituelles Leben betrifft, denn das ist so lange unterdrückt worden durch die materialistische Erziehung, dass ein unglaubliches Bedürfnis dazu da ist. Mir ist das gestern aufgefallen, als wir durch das Brandenburger Tor gechantet sind. Das kam ganz groß im
zweiten deutschen Fernsehen heraus. Die Bodhis haben es gesehen im Fernsehen.
Ja.
Und weil, wenn es da rauskam, dann ist es mit großer Sicherheit in anderen Medien auch da. Nicht? Denn die machen ja alle, die tun mehr oder weniger immer das Gleiche, die Medien, wenn sie Bericht erstatten. Nicht? Und die alle haben sie die gleichen Schachzüge, um Informationen aufzunehmen. Und mir fiel da einfach auf, dass die Devotees an diesem, einfach weil sie furchtlos sind, im Sinne von, sie haben keine materiellen Pläne, an denen sie haften und an denen sie hängen, einfach überall hingehen können mit einer selbstverständlichen Fröhlichkeit und ansteckender positiven Positivität, das direkt ansteckt. Das heißt, gehen, Pizza essen und Krishna-Bewusstsein ziehen, steckt an. Nicht, denn es ist ein bestimmtes Bewusstsein, was entsteht im spirituellen Leben. Diese Zuversicht, die ist mir klar, dass aus einer inneren Sicherheit geboren ist. So, wir möchten euch also sehr, ich möchte euch sehr bitten, dass ihr in dieser Zeit jetzt sehr bemüht seid, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Es gab in der Vergangenheit Schwierigkeiten, was die Kooperation der Devotees betraf, die sicherlich auf den Punkt zurückzuführen sind, die wir besprochen haben, nämlich falsches Ego, diesen unserem größten Feind. Wir sollten nicht den Fehler machen, dies falsch zu denken. Eine bestimmte Person hätte ein falsches Ego gehabt oder wir alle leiden unter dieser Krankheit zu größeren oder kleineren Maße. Aber jetzt sollten wir uns vornehmen, diese Umstände, die entstanden sind, zu vergessen und einfach zusammenzuarbeiten und eine große Möglichkeit und so eine ein bisschen Geschichte mitzuschreiben, sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, wir in Berlin spekulieren, West-Berlin spekulieren schon darauf, dass es sehr nice, dass wir vielleicht einen großen Tempel in Ost-Berlin machen, weil es da ja viel billiger ist, Gebäude zu haben. Oder wenn das nicht der Fall ist, würden wir ein Stadtzentrum machen in Berlin und eine Farm in Ostdeutschland. Das wäre nämlich auch sehr gut. Mhm. Nicht? Und so eine Kooperation praktisch zwischen West und Ost, zwischen den älteren Devotees und den beginnenden Devotees in der DDR machen. Und somit, da sind so viele großartige Möglichkeiten, die alle eingehen werden, wenn, also in Erfüllung gehen werden, wenn wir Sorge tragen, unser Krishna-Bewusstsein jetzt ordentlich zu kultivieren. Und dazu möchte ich euch einen Tipp geben, auf euer Chanten zu achten. Prabhupada sagte einmal, dass das Chanten eine Art Barometer ist, an dem wir unseren spirituellen Fortschritt messen können. Wie aufmerksam wir chanten, das entscheidet, wie sehr wir mit Krishna schon verbunden sind. Wenn wir richtig chanten, werden wir Krishna in unserem Herzen haben und jeder, der mit uns in Kontakt kommt, wird praktisch mit einem Pilgerort in Kontakt kommen, einem wandelnden Pilgerort, weil Krishna hier präsent ist. Zweiter Punkt ist, dass es wichtig ist, dass jeder von uns die Literatur liest. Wir werden im nächsten Jahr in West-Berlin ein Seminar machen über die Bhagavad Gita, die es den Devotees ermöglichen soll, die Bhagavad Gita systematisch vom ersten bis zum letzten Kapitel zu lernen und dann zu wissen, was drin ist. Denn dieses Bhagavad Gita Wissen ist für unser eigenes spirituelles Wissen und auch für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins von großer Wichtigkeit. Also wir sollten die Philosophie lernen, das ist wichtig, damit wir von den laufenden, den Schwankungen unseres Geistes, der zwischen Vertrauen und Zweifel pendelt sozusagen, ich habe das mal gemerkt, ja. Nicht, dass das manchmal auftritt, nicht, dass wir da so eine Art Sicherheit kriegen. Deswegen ist es wichtig, dass die Devotees sich zeigt, eben jetzt im Marathon ist das ein bisschen schwierig vielleicht, ein bisschen aufgewühlte Zeit, aber wenn das, wenn die Feiertage so für euch, wenn die so zur Ruhe gegangen sind, dann solltet ihr versuchen, einfach den Schwung, den ihr, den Schwung des Marathons oder den Schwung des Krishna-Bewusstseins, den ihr habt, auszunutzen, gleich eure Lebensumstände ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu klären, eine gute Atmosphäre zu schaffen, den Aspekt an, indem man sein Zuhause ein bisschen aufräumt, Freundschaften und Beziehungen ein wenig klärt, sodass man die Prioritäten setzt, das heißt, was an erster Stelle wichtig ist, auch an die erste Stelle tut und somit sich dann von innen heraus qualifiziert, an diesem Krishna-Bewusstsein, an dieser Entwicklung teilzunehmen. Dass Krishna-Bewusstsein in jedem Dorf und in jeder Stadt der Welt verbreitet wird, ist eine Sicherheit, weil es bereits von Lord Chaitanya so vorausgesagt worden ist. Ob wir dabei sind oder nicht, das ist uns überlassen. Wir möchten, dass es geschehen ist. Es wird auch ohne uns, ohne jeden Einzelnen hier im Raum geschehen können. Nicht? Denn das ist Krishnas Plan. Krishnas Plan hat es bewerkstelligt, dass von einem Tag auf den nächsten der Schauschau aus dem Land gejagt wurde. Wenn ich das mir das einmal angewöhnt habe, dann sage ich es überall im Fernsehen. Chowetzki.
Chowetzki.
Vielleicht kannst du mir das aufschreiben. Man muss das, wenn man es einmal sieht.
Das ist schwierig zu sehen, wenn man beschreiben kann.
Ja, aber dann habe ich es einmal. Ja, dann habe ich es einmal. Jetzt sehe ich im Augenblick immer nur Schau, Schau. So, Krishna hat so viel, hat das gemacht, dass ihr jetzt in den Berliner Tempel gehen könnt, ohne jegliche Problematik. Krishna hat es ermöglicht, dass Anke plötzlich eine Erleuchtung mit Krishna los. Dann hat es auch Krishnas Barmherzigkeit, oder? So, da sind so viele Dinge, die plötzlich geschehen sind und wir sollten nicht, wir sollten jetzt einfach den großen Sprung nach vorne machen. Also wir sehen, denn jetzt hätten wir wirklich großartige Chancen in unserem Leben, was Bedeutungsvolles zu machen und uns nicht in die verstaubte Reihe der historischen Verlierer einzuordnen. Mhm. Gut, das sind einfach Punkte gewesen. Vielleicht habt ihr zu diesem Punkt noch einige Fragen oder eine Frage. Ihr seid die Prasada und Kuh, ihr beiden. Ja? Ja, hier, ja, Krishna sagt hier, für einen Menschen mit ungezügeltem Geist ist Selbstverwirklichung ein schwieriges Unterfangen. Denjenigen aber, dessen Geist beherrscht ist und der sich mit geeigneten Mitteln bemüht, ist der Erfolg sicher. Das ist meine Meinung. Hier, Krishna sagt hier immer, Mati heißt Me Mati, meine Meinung. Es ist so, dass der ungezügelte, dass der Geist ein Kleid ist aus Vergessen. Vergessen davon, dass Krishna eigentlich der höchste Genießer ist und Krishna der höchste Kontrollierende, der höchste Beherrschende. Also dieser Geist vergisst das. Der ist dafür verantwortlich. Und in dem Geist, da melden sich dann genau die Wünsche, wie man genießen will und wie man beherrschen will, die materielle Welt. Nicht? Der Geist ist gleich neben der Intelligenz und die Intelligenz ist gleich neben dem falschen Ego. Und wenn wir in dem falschen Verständnis leben, etwas also getrennt von Krishna zu sein, eine von Krishna ferne Identität anzunehmen, dann sorgt die Intelligenz und der Geist dafür, dass wir genau wissen, wie wir getrennt sind. Nicht? Das spezifiziert das. Jemand, der im Körper eines Hundes ist, der wird Pinkelspuren nachlaufen und somit sein Dasein führen. Derjenige, der im Körper eines Menschen ist, wird die Goldspuren nachlaufen und so seine Pläne erfüllen. Ich habe eine sehr drastische Ausdrucksweise, die ganz besonders dann immer kommt, wenn man sich von Mathe, wenn man durchschaut, was das materielle Leben einfach für ein Irrtum ist der ewigen Seele. Nicht? Da kann man ja nur kritisch sein und sich dementsprechend ausdrücken. So, der Geist muss kontrolliert werden. Nur ist es sehr, sehr schwierig, den Geist zu sagen, du sollst nicht mehr, wie soll ich mich ausdrücken, genießen wollen. Wir sind von Natur aus ein Genießer. Wie sollen wir das künstlich einstellen? Deswegen hatte ich vorgeschlagen, dass ihr euch sehr mit spirituellen Dingen beschäftigt, die es euch ermöglichen, einen spirituellen Geschmack zu machen. Man sollte offen heraus sagen, wo bin ich noch angehaftet? Wo möchte ich gerne kontrollieren und beherrschen? Und dann sollte man mit Devotees darüber sprechen, wie man diese Neigung in Krishnas Dienst stellen kann. Zum Beispiel derjenige, der über andere was zu sagen haben möchte, der sollte auf Sankirtan gehen für längere Zeit, um diese Neigung da zu beschäftigen, den Karmis zu sagen, nimm mal ein Buch mit. Nicht, dass er den Devotees immer sagte, tu dies, tu das, tu jenes, tut er das sich da dadurch durch einen mit den Devotees anlegt, sollte er einfach so, den Bedingten sehen helfen, zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Mach dies, jenes, das ist gut für dich. Jemand, der die Neigung hat, viel zu essen, sollte Prasada zubereiten. Jemand, der wahnsinnig angehaftet ist an Musik, sollte wunderschöne Melodien machen. Ich bin so einer, ich habe mir eine Kassette gemacht, wo ich alle Hare Krishna Melodien, die es gibt, raufgesungen habe und kopiert habe, sodass ich immer verschiedene Melodien hören kann, wenn mir mal so eine Musik zumute ist. Nicht? Jemand, der gerne mit einer Frau zusammenleben möchte oder eine Frau, die gerne mit einem Mann zusammenleben möchte, hat auch hier im Krishna-Bewusstsein die Möglichkeit, das zu tun, ohne sich zu schaden und praktisch durch das Tor des Ehehafens in den Bereich der Langeweile einzulaufen, sondern der hat die Möglichkeit, im spirituellen Leben zu heiraten, wo sich beide helfen, das eigentliche Ziel des Lebens zu erreichen und sich unterstützen und auch gerne bereit sind, über die zeitweiligen Unzulänglichkeiten, die beim Freund oder beim Partner auftreten, hinwegzusehen, weil man ja weiß, man ist auf dem Weg. Jemand, der, was immer man für eine Situation hat, was für Wünsche hat, man sollte offen zu denen stehen und diskutieren, wie kann ich das transzendieren, indem ich es in Krishnas Dienst langsam läutere. Das Krishna-Bewusstsein ist ja so wunderbar. Das Beispiel wird gegeben von Eisen. Wenn man Eisen ins Feuer hält, nimmt das Eisen nach und nach die Eigenschaft des Feuers an. Wer es nicht glaubt, braucht nur so ein glühendes Eisen zu nehmen und in seinen Kleiderschrank zu werfen und erlebt dann, wie der Flammen lichterloh hochgeht. Nicht? So kann jeder, der einfach auf eine Weise, die ihm liegt, seinen Geist in Krishnas Dienst beschäftigt, mit Krishna-Bewusstsein beschäftigt, erfahren, wie er nach und nach spirituellen Fortschritt macht. Mir ist das als im weltlichen Leben so gegangen. Ich wollte einmal unbedingt nach Afghanistan mit dem Motorrad durch die Wüste fahren, nicht? Und dann in jedem Stamm
beliebt sein und auftreten und mich einer bestimmten Sinnvolltätigkeit hinzugeben, die an dieser Stelle unerwähnt bleiben wird. Und eines Tages weiß ich, da saß ich in der Wüste von Afghanistan als Devotee. Plötzlich kam so eine Kamelherde um mich herum und ich war in Bedrängnis, weil der berüchtigte Kamelhengst mich als ein Eindringlich sah und mich verfolgte und ich sprang auf und lief und während ich lief, kam ich im Sinn, meine ganzen Träume sind erfüllt. Ich wollte damals nach Afghanistan und ein Abenteuer bestehen, nun bin ich mittendrin und muss sehen, wie ich das hier löse, das Problem. Und, aber ich bin im Krishna-Bewusstsein hier und ich beschäftige mich nicht mit der bestimmten sinnvollen Tätigkeit, die an dieser Stelle unerwähnt bleiben wird. Nicht? So, ein anderes Mal saß ich in Schweden. Ich hatte mir als Kami immer gewünscht, nach Schweden mal zu reisen mit den interessanten schwedischen Mädchen, die alle so blond und himmelsblau in den Augenschattierungen sind, zu sprechen. Nicht? Und saß ich eine ganze Klasse von jungen Teenies. Kannst du mir nicht erklären, wie das mit dem Brahman zu verstehen ist? Und ich merkte einfach, ich bin hier jetzt in der gleichen Situation, die ich immer erträumt habe, aber im Krishna-Bewusstsein und ohne sinnvolle Wünsche, das materielle Leben zu genießen. Ich spreche über das Brahman. Und so, im Krishna-Bewusstsein werden alle Wünsche nach und nach erfüllt. Wir brauchen da keine Zweifel haben, jedoch in einer Weise, die uns nicht den Fallstrick legt, über den wir taumelnd ins materielle Dasein zurückstürzen.
Ich wollte noch eine Frage.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man versucht, die Lesung wieder einzugehen.
Ja. Ja, das ist schon ein sehr guter. Ja. Wenn du es verstehst, dann ist es Krishna-Bewusstsein. Krishna sagt, dass er der Same allen Seins ist und das aktive Prinzip hinter allem, was geschieht. Hier jetzt zum Beispiel ist ein aktives Prinzip im Gange. Wir alle sitzen, aber etwas ist hier aktiv. Meine Zunge nämlich und eure Trommelfell und hoffentlich auch euer Geist, der versucht, der sich um ein Verständnis bemüht. Nicht? So, Krishna sagt, dieser Klang, den wir, der hier im Raum ist, der das aktive Prinzip im Augenblick ist, ich bin der Klang im Äther. Kann nur funktionieren da, durch Krishnas Gesetz, sonst würden wir alle hier sein und uns langweilen und denken, dann gibt es jetzt endlich Passare. Man würde nur seine Zeit absitzen und nichts hören und nichts denken. Nicht. So, Krishna ist das aktive Prinzip hinter allem. Krishna ist der Same hinter allem. Der Samen geben Vater. So. Es ist Krishna zu verdanken, dass Nico heute hier ist. Ja, yes. Denn Krishna ist der Same geben Vater auch hinter Nico. Wer schon von der Schule lernt, was das bedeutet. So. Biologie meine ich. Krishna ist hinter allen diesen Dingen das aktive Prinzip. Und deswegen ein echter, geweihter Krishnas ist in seinem Krishna-Bewusstsein, erkennt dieses Prinzip hinter allen. Erkennt praktisch das Wesen hinter allen Dingen. Er sieht hinter der Materie immer Krishnas Lotusgesicht lächeln, der den Schleier der Materie zurückzieht und für einen kurzen Augenblick sichtbar ist. Wieder. Man sollte sich durch seinen Geist erheben, sodass man Krishna hinter den Dingen verstehen kann und nicht erniedrigt. So, jemand, der Krishna bewusst ist, Genauso wie der Vater, der sich über seinen Sohn bewusst ist und überall an seinen kleinen Heini erinnert wird. Jemand, der Krishna bewusst ist, wird unter allen Dingen Krishna sehen. Hier ist eine sehr schöne Geschichte, die ich erklären möchte. Es gab einmal einen König, der einen Minister hatte, welcher Krishna bewusst war. Und der Minister sagte, bei allem, was geschah, das ist Krishnas Barmherzigkeit. Also eines Tages schnitt sich der König in den Finger und kam mit blutendem Finger herunter. Oh, guck mal. Und zeigte es seinem Minister. Und der Minister sagte, das ist Krishnas Barmherzigkeit. So, der König war durch diese simplistisch erscheinende Antwort sehr gestört. Du weißt nicht mal, wie man deinen König respektiert. Hier und heute solltest du ihm ein bisschen Trost zusprechen, aber du sahst ihn einfach so fast so sarkastisch. Ah, das ist Krishnas Barmherzigkeit. Ja, dafür werfe ich dich jetzt mal für 2 Tage ins Gefängnis. Oh, sagte der Minister, das ist Krishnas Barmherzigkeit. So, der König war so verdrossen und so aggressiv, dass er daraufhin losging auf Jagd, sich abzureagieren und im Verlauf der Jagd von einem Banditen gefangen wurde, von mehreren Banditen gefangen wurden, die ihn als menschliches Opfer schlachten wollten. Sie badeten ihn, kleideten ihn in weiße Linnen, rieben ihn mit duftendem Öl und Parfüm ein und nahmen dann das Schwert, um ihn zu köpfen. Doch in letzter Sekunde, bevor das Schwert niederfuhr, bemerkte einer, dass der Finger angeschnitten war. Und er sagte, oh nein, wir können dich ja nicht als menschliches Opfer benutzen. Der Anführer, warum nicht? Ja, weil er sich geschnitten hat. Ach, ihr seid ja völlig unkultiviert, sagte der Anführer. Ihr habt mir ein beschadetes Opfer gebracht. Der Anführer kam in einen Zornesausbruch und trat ihn und jagte ihn in den Wald. Hinweg mit dir, du nutzloses Opfer, nicht mal dazu eignet für dich. Du wärst ein Fraß der Raubtiere. Doch irgendwie gelang es dem König, sich zu seinem Palast zurückzuschlagen, wo er sofort den Minister befreite und ihm alles erzählte. Ah, sagte der Minister, siehst du, es war tatsächlich Krishnas Barmherzigkeit, dass du dich in den Finger geschnitten hast, denn sonst wärst du geschlachtet worden. Und es war ebenfalls Krishnas Barmherzigkeit, dass ich in den Kerker geworfen wurde, denn sonst hätte ich dich wie gewohnt begleitet und wäre statt deiner als menschliches Opfer geschlachtet worden. Ja. So kann der Devote ihn überall verstehen, wie Krishnas Barmherzigkeit ist. Und ist immer mit Krishna verbunden, ganz gleich, was auch immer ihm geschehen war.
Also,
den Gottesarrangement, ja, Krishnas Plan zu sehen. Nicht? Das ist das, was wir immer beachten müssen, obwohl alle Dinge Krishna sind. Ist Krishna doch nicht alle Dinge. Mit anderen Worten, Krishna ist in allem und nichts ist von ihm getrennt, doch trotzdem nimmt er als Persönlichkeit Gottes, der alles beherrscht, eine getrennte Identität ein und wartet darauf, dass du dich ihm zuwendest. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben ein gesundes Ende erreicht. Ja? Du guckst gerade, wie weit es ist. Dann warten wir noch darauf, die Informationen schauen und wir weiter chatten. Aber dieser eine Punkt. Wir alle können, wenn wir wollen, uns Krishna hingeben und von Krishna ermächtigt werden, in unserem Krishna-Bewusstsein und einfach unsere eigenen Grenzen, die wir uns durch unser falsches Ego gegeben haben, hinter uns lassen. Den Durchsagen können wir noch abschließen. Wie bitte? Thank you. Aber wenn wir essen, aber nicht erst in 10 Minuten. Kannst du mir mal das Harmonium bitte geben? Spielt jemand von euch Harmonium eigentlich? Nein. Du kannst auch heute Harmonium spielen, Nico. Ich stell es dir ein. Jetzt musst du immer mit einer Hand nur so kommen.